Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Herr Misse, herzlich willkommen bei uns im Studio. Sie sind deutscher Staatsbürger, arbeiten für eine türkische Institution in Berlin. Erzählen Sie ein bisschen über sich.
Also, ich bin geboren in Wertheim, bin in Bonn aufgewachsen, dort zur Schule gegangen. Ich habe politische Wissenschaften studiert an der Uni Bonn und hatte einen Auslandsaufenthalt in Jerusalem. Und danach bin ich dann ins Berufsleben eingestiegen. Erstmal für die Politikberatung für die im Deutschen Bundestag und später 14 Jahre in der Luftverkehrsbranche und dann halt eben habe ich den Posten bei CETA hier in Berlin übernommen.
Stichwort CETA. CETA ist ein in den Nullerjahren gegründeter türkischer Think Tank, dessen zentral in Ankara ist. Wie würden Sie CETA beschreiben?
Also CETA ist eine Denkfabrik, wie Sie schon gesagt haben, Stiftung für Politik, Wirtschaft, Gesellschaftsforschung. Ist global agierend, ist in Kairo, in Washington DC und jetzt haben wir das Büro in Berlin eröffnet. Und hier befasse ich mich in erster Linie mit den diversen Themen der deutsch-türkischen bilateralen Beziehungen.
In gewisser Weise nehmen wir ja auch aus dem Ausland, aus Deutschland heraus wahr, dass, ich will mal ganz so sagen, dass sich in der Türkei etwas getan hat nach 2000, dass sich in der Türkei auch immer noch etwas tut. Also meine Generation, die sich noch so einigermaßen ans 20. Jahrhundert erinnern kann, die hat ja die Türkei lange Jahre als im Prinzip kemalistischen, also wirklich säkularen Staat empfunden, als zwar immer wieder von Militärregierungen regiert, seit 1960 immer von verschiedenen Putschen auch begleitet die Politik, aber gleichzeitig doch ein treuer NATO-Partner, ein treuer Verbündeter des Westens. Und es ist ungefähr nach 2000, dass wir in unserer Wahrnehmung, also eine andere Türkei erleben. Eine Türkei, die selbstbewusster geworden ist, die zwar als EU-Kandidat, das hatte ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, denn lange ist man ja davon ausgegangen, 90er Jahre und auch später, dass die Türkei in die EU hineinwächst, gibt die entsprechenden Programme, das wird auch finanziert. Und jetzt gibt es seit 10, 15 Jahren diese Wahrnehmung, da tut sich etwas und die Türkei entwickelt sich plötzlich in eine andere eigene Richtung. Muss gar nicht unbedingt anders sein in jeder Hinsicht, aber einen eigenen türkischer Sonderweg. Ja, Stichwort türkischer Sonderweg. Würden Sie mir da zustimmen?
Also diese Entwicklung in Deutschland beobachte ich auch. Man muss aber Folgendes sagen. Ich meine, die Türkei war ja früher noch im Kalten Krieg und in der bipolaren Welt natürlich eingebunden in das westliche Sicherheitssystem, hatte dann anschließend in der postbipolaren Zeit auch diesen Anspruch gehabt, die AK-Partei dann auch umgesetzt hat. Sie konnte es unter Turgut Özal deswegen nicht umsetzen, weil der damaligen Regierung die wirtschaftliche Stabilität fehlte, die politische Stabilität fehlte. Warum fehlte die politische Stabilität? Über die wirtschaftliche Stabilität brauchen wir nicht zu reden, weil die Industrie hatte sich nicht entwickelt.
Sie sprechen jetzt von der Zeit, von den 90er Jahren?
Ja,
oder?
Richtig, von 90er Jahren. Ja. 90er Jahre unter Turgut Özal, diese Liberalisierungsreform, also Reform im Bereich der Liberalisierung der Wirtschaft, alles eingeleitet hat. Und da wurde die Türkei auch sehr stark aufgebläht vom Westen, nach dem Zerfall der Sowjetunion.
Also aufgebläht im Sinne von Investitionen?
Im Sinne jetzt, dass sie doch für den Westen so eine Vermittlerrolle in den Turkstaaten spielen können, im nahen Ausland sozusagen zu Russland. Aber die Türkei war da nicht in der Lage. Und inzwischen haben sich auch natürlich die Prioritäten geändert. Und die Konstante, die wir mit der Änderung dieser Prioritäten haben, ist, dass die Türkei sich von nationalen Interessen leitet. Also das nicht auch ideologisch sieht. Die Türkei ist natürlich in der NATO. Und sie bringt sich auch dort ein. Sie hat auch weiterhin ist an der Annäherung zur Europäischen Union im Rahmen der der noch im Grunde genommen theoretisch existierenden Beitrittsverhandlungen, die ja nicht derzeit gestoppt sind, daran ist sie interessiert. Aber die Türkei sagt, ich stehe nicht vor der Tür, ich bin kein Bittsteller. Wenn, dann muss das auf Augenhöhe erfolgen.
Gehen wir nochmal zurück auf die Türkei selbst. Stichwort Veränderung in der Türkei. Das ist ja völlig richtig. Das eine ist, was wir vor allem wahrnehmen, ein starkes wirtschaftliches Wachstum, was in den gesamten Regierungsjahren ausgeprägt war, Erdogans ausgeprägt war, also praktisch über 15 bis 20 Jahre hinweg, ja, was jetzt seit ein, zwei Jahren abgeflacht ist. Ja, da ist eine Krisensituation eingetreten. Aber ohne dieses Wirtschaftswachstum doch von den Nullerjahren an, wäre natürlich dieses neue Selbstbewusstsein auch gar nicht finanzierbar, ökonomisch nicht möglich gewesen. Das Zweite ist, und das ist statistisch ja natürlich schwerer nachzuvollziehen, das Verhältnis oder sagen wir die Rolle des kemalistischen Militärs hat sich offensichtlich vollkommen geändert. Wir haben eine Situation gehabt über Jahrzehnte hinweg, in denen letzten Endes das Militär mit seiner säkularen kemalistischen Ideologie das Zünglein an der Machtwaage war. Das ist es jetzt nicht mehr. Das ist sogar zu der fast absurden Konstellation gekommen ist, dass 2016 ein Militärputsch nicht von der kemalistischen Seite aus, sondern wie behauptet wird, eher von islamistischen Offizieren, von konservativen Offizieren ausgeführt wurde. Können Sie uns das ein bisschen näher erklären, wie sich dieses Verhältnis gewissermaßen unter der Decke über die letzten 20 Jahre verändert hat?
Ich denke, bei der Regierungsübernahme durch die AK-Partei, da hatten wir noch dieses alte System. Das heißt, im alten System hatten die Militärs noch das Sagen über den Nationalen Sicherheitsrat. Dann hatten wir die mächtigen Staatsapparate, wie das türkische Außenministerium, Kultureinrichtungen, die sehr starken Einfluss auf gesellschaftspolitische Entwicklungen hatten. Die waren natürlich sehr stark kemalistisch geprägt. Und ich meine, wir kennen ja alle den Spruch von, der Name fällt mir nicht ein, aber der meinte, souverän ist derjenige, der über den Ausnahmezustand, Karl Schmitt, genau, der hat das gesagt. Das war in der Tat so und damit hat sich der Westen auch arrangiert. Die hatten nie Themen, was Demokratie anbelangt in der Türkei, weil die Türkei eine bestimmte Rolle hatte. Und dass sie
eben vor Erdogan.
Vor Erdogan. Mhm. Und dass sie halt eben keine ideale Demokratie war, eher eben eine von den Militärs gelenkte Demokratie war. Damit hat man sich, wie gesagt, arrangiert. Aber mit die AK-Partei mit an die Macht gekommen, sie hat natürlich sehr große Versprechen gemacht an das Wahlvolk. Hat gesagt, wir werden den Staat zum Wohle der Bürger dieses Landes, und das ist nicht nur die westliche Elite, das ist die Mehrheit der Bevölkerung, ist eher so muslimisch-konservativ und nach mehr Freiheiten, auch für das muslimische Klientel und im Zusammenhang mit Freiheiten auch ein wirtschaftlicher Aufschwung, nicht nur in Ankara, im Westen der Türkei, sondern auch im Südosten, in Zentralanatolien. Das heißt, der Mittelstand, der vorher quasi fast gar nicht existierte, der wurde sehr, sehr stark. Und das sind halt eben die großen Unterstützer der AK-Partei sind eigentlich die Unternehmen, die inzwischen von der Politik der AK-Partei, von der Reform im Bereich der Wirtschaftsreformpolitik sehr stark profitiert haben. Und das ist sozusagen Rückgrat der AK-Partei-Regierung.
Wir haben also eine Türkei, die deutlich wohlhabender geworden ist über die letzten 20 Jahre, deren Regierung sich eine neue Handlungsfähigkeit, manche würden sagen Autorität oder Autorität ist sicher gerechtfertigt, inwieweit das Ganze jetzt auch auf einem autoritäreren oder autoritären System basiert, wollen wir mal außer Acht lassen, handlungsfähiger, wohlhabender und selbstbewusster. Sie haben einmal gesagt, Geografie ist Schicksal. Drei Worte, die meines Erachtens weitgehend unbeachtet sind oder nicht angemessen beachtet werden in unserer heutigen Diskussion, wo man lange Jahre ja über Geopolitik und Geostrategie gar nicht mehr geredet hat, zumal hierzulande in Deutschland.
Deutschland hat das ja keine große Tradition seit dem Zweiten
Weltkrieg. Es hat keine große Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist weitgehend tabuisiert, aber das ist jetzt weniger unser Thema. Für die Türkei ist natürlich Geografie, Schicksal, insbesondere, man kann sagen, die Türkei hat keine einfache geografische Lage zwischen Balkan und Europa auf der einen Seite, zwischen Persien im Osten, dem arabischen Raum im Süden, im Norden Russland, auch eine schwierige Geschichte. Was sind für Sie die wesentlichen, was ist für Sie die eigentliche türkische Agenda heute in geostrategischer Hinsicht? Angefangen mit den höchsten Prioritäten.
Die türkische Außensicherheitspolitik wird von nationalen Interessen geleitet. Und zu den nationalen Interessen gehört, dass man weltweit sich auch mit vielen Ländern bilateral eben näher kommt, insbesondere um eben auf wirtschaftlicher Ebene Kooperationen einzugehen und die wirtschaftlichen Beziehungen zu stärken. Und zum anderen auch in der Regionalpolitik im Umfeld dafür zu sorgen, dass es nicht zu, ich sag mal, zu Failed States kommt, wie das in Syrien der Fall ist. Und die Türkei gehört mit, ich glaube, ich will jetzt nicht auf Syrien eingehen, aber ein kleines Beispiel, zu drei Ländern, zusammen mit Iran und Russland, zu den wenigen Ländern, die an einer echten territorialen Integrität Syriens interessiert sind. Bei den anderen sehe ich das nicht, die aktiv involviert sind. Deutschland auch, aber Deutschland ist ja militärisch nicht involviert. Und die Türkei verfolgt da eine Strategie, die sehr effektiv zu sein scheint, nämlich lokale Bündnisse, auf der Basis der momentanen Interessen. Das heißt, wenn man jetzt mit den Iranern im Astana-Prozess zusammensitzt in Bezug auf Syrien, gibt es andere Felder, wo man vielleicht auch mit den Iranern nicht einer Meinung ist. Das heißt, die Türkei gehört eigentlich durch diese Strategie zu den ganz wenigen Ländern, die mit allen Parteien in der Region am Tisch sitzen können. So wie die Russen auch teilweise. Die Amerikaner können nicht mit den Iranern an einem Tisch sitzen. Ja, oder die Franzosen können halt eben nicht in der Form mit den Irakis zusammensitzen, ohne dass die Iraner da drüber schauen sozusagen. Also im Grunde genommen ist das eine sehr flexible türkische Außensicherheitspolitik. Natürlich die übergeordneten Ziele sind, dass man weg von diesen sehr statischen strategischen Partnerschaften wegkommt und sehr, sehr dynamisch auf lokale Gegebenheiten in den Regionen eben sich einstellt, über temporäre, die längerfristig dauern können, auch Bündnisse mit den Parteien dort.
Was Sie schildern, ist durchaus analog zu dem, was wir auch in der russischen Außenpolitik erfahren. Infolge des Verfalls der westlich dominierten unipolaren Welt, ja, Weltpolizist USA, das Wort war vor 20 Jahren in aller Munde, heute spricht das niemand mehr aus. Der grundsätzliche Konflikt, den wir ja nicht nur in Syrien erleben, wir haben zwei Denklinien. Die eine Denklinie ist eben, die von Teilen des Westens vertreten wird. Wir müssen Staaten entweder zu Nationen bilden oder am besten gleich zu demokratischen Nationen. Das ist sicherlich eine Linie, die in den 90er, 2000er Jahren stärker ausgeprägt war als heute, aber sie durchzieht doch immer noch auch in den Medien einen ganzen Teil der Diskussion. Und demgegenüber eben gerade vertreten von der chinesischen Regierung, von der russischen Regierung und, wenn ich es richtig verstehe, eben auch von der türkischen Regierung, ein mehr oder minder harter Pragmatismus, der vor allem da dort ansetzt, dass man sagt, so viel Dialog und Verständigung wie möglich, aber letzten Endes auch sehr vorsichtig bei Einmischung in innere Angelegenheiten fremder Staaten. Und das prallt natürlich zu einem gewissen Punkt aufeinander. Ich verstehe Sie so, dass die Türkei vor allem jetzt bei der geostrategischen Priorität die Aufgabe sieht, wir müssen in unserem Hinterland, ja, also im Nahen und Mittleren Osten, wo wir einerseits Rivalitäten haben, uralte Rivalitäten, Perser, Türken, Araber, ja, wo wir gleichzeitig eine Klammer haben mit der Islam, gleichzeitig wieder ein trennendes Element Sünni und Schiiten. Wir müssen vor allem Frieden sichern. Ja, und diesen Frieden kann man nur sichern, indem man die Unterschiede, die bestehen, so klein wie möglich spielt und die Gemeinsamkeiten so stark wie möglich herausarbeitet. Und das bindet die Türkei. Sagen Sie, wenn ich Sie da falsch verstehe, das bindet die Türkei heute mehr als die Frage Integration in ein westlich geprägtes Europa, Integration in die EU. Das ist letzten Endes, hat sich das nach vorne geschoben.
Ja, das hat sich jetzt aufgrund der Krise nach vorne geschoben. Aber die Türkei, wie gesagt, früher war sie ideologisch unreflektiert pro-westlich. Jetzt sagt die Türkei, folge meinen nationalen Interessen, ich bin da pragmatisch, natürlich bin ich in der NATO, natürlich habe ich mein Commitment, natürlich will ich den Prozess weiter fortführen, aber unter anderen auf Augenhöhe. Sie sagt nicht, ich spiele jetzt die beleidigte Leberwurst und werde mich jetzt von diesen ganzen Prozessen jetzt verabschieden. Das ist nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite, dass Länder, China weniger, aber Russland, die Türkei, die haben auch gesehen, wenn der Westen, wenn die Amerikaner irgendwo in ein Land Demokratie bringen wollen, dann sehen wir das doch, was passiert ist in Vietnam, im Irak oder woanders, wo sie einmarschiert sind. Und wir haben ja Hunderttausende, über Millionen fast schon Irak an den Folgen Tote gehabt. Und an den Folgen leiden diese Länder ja immer noch. Ja, deswegen, und was Sie vorhin gesagt, diese Wahrnehmung im Westen, ich glaube, es geht da auch dieser Narrativ, wir sind die Guten, ja, und das andere wird alles ausgeblendet. Ja?
Bleiben wir noch mal kurz bei der Geostrategie auf eine höhere Ebene. Eurasien, China, neue Seidenstraße, Shanghaier Organisation. Sie haben das als Stichwort schon mal gegeben. Wie würden Sie wie ist das türkische Visier gesetzt? Ja? Welche Ziele hat die Türkei unter diesem großen orangischen Szenario? Wie würden Sie das beschreiben?
Also die Türkei will auf jeden Fall, und dazu hat sie auch eben ihre Visionen auch teilweise umgesetzt. Für die Türkei ist diese neue Seidenstraße ein ganz wichtiger, geostrategischer natürlich, aber auch ein sehr wichtiger wirtschaftlicher Aspekt hat es, dieses Seidenprojekt. Und die Türkei arbeitet daran. Es ist nicht nur Lippenbekenntnis. Man versucht, die Transportrouten durchgehend von China in die Türkei, teilweise über Landweg, teilweise über dann Schwarzmeer von Georgien über die Türkei zu realisieren. Auf der anderen Seite ist die Türkei sehr stark interessiert an dem geostrategischen Diskurs mit den Akteuren in der Region, mit China, mit Russland. Man hat ja gemeinsame Interessen in Zentralasien. Und diese Interessen sind nicht von, ich sag mal, militärisch-geostrategischer Perspektive relevant für die Türkei, sondern von wirtschaftlicher, von kultureller Wert sind diese Beziehungen. Und die Türkei hat ja diesen Beobachterstatus und die Türkei würde gerne meiner Meinung nach auch Vollmitglied werden. Aber die Frage lautet, ob sich das mit der NATO-Mitgliedschaft vereinbaren lässt, ob die Chinesen das so wollen, NATO-Partner Türkei in Shanghai Five aufzunehmen.
Und ob die USA das so wollen.
Ja, die USA haben ja auch selber den Beobachterstatus beantragt, aber es wurde nicht abgelehnt. Nicht und bekommen. Das zeigt ja, dass die andere Seite nicht ganz unberechtigt, ja, da das so kritisch sieht. Ja.
Bevor uns die Zeit wegrennt, Herr Mesche, ich möchte unbedingt noch zwei Themen mit Ihnen ansprechen. Das eine ist diese neue Türkei und Deutschland. Das andere Thema ist, und man kann nicht über die Türkei reden, ohne über dieses sogenannte Kurdenproblem zu sprechen. Eine Türkei, die nach außen ihren eigenen neuen Weg geht, muss das Interesse haben, innenpolitische, vor allem ethnische Auseinandersetzungen so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten, zu bewältigen. Die Auseinandersetzung mit der PKK, die wir klassisch hatten unter Öcalan in den 80er, in den 90er Jahren, das ist nicht mehr so auf dem Radar. Aber ist das Thema Kurdistan gelöst für die Türken oder hat sich das jetzt nur völlig verlagert in den Nordirak, nach Nordsyrien hinein?
Also ich würde schon sagen, dass das Thema PKK mit, also die Terrororganisation, natürlich ihre Aktivitäten, ihre Terroranschläge in den letzten Monaten in der Türkei deswegen nicht eben durchführen kann, weil die Türkei proaktiv eben, um proaktiv diese Terror zu bekämpfen, auch zwei militärische Operationen durchgeführt hat in Syrien, und zwar Euphrates Shield in El Bab. Da ging es hauptsächlich um den IS-Staat, aber dann natürlich im Rahmen des Olivenzweigs, Operation Olivenzweigs, dass sie dort dieses Rückzugsgebiet der Terroristen, die von diesem Rückzugsgebiet heraus sehr viele Terroranschläge ausgeführt haben, der IS und auch natürlich die PKK und ihre Schwesterorganisation, die PYD und der militärische Arm YPG, sagen wir dazu. Eins ist klar, also ich brauche das sagen nicht nur das ist nicht nur die offizielle türkische Haltung, das YPG Teil der PKK ist teilweise in Personalunion, in den Kaderstrukturen. Das wurde sogar im Senatsausschuss bestätigt.
Aber verzeihen Sie, dass ich jetzt noch unterbreche. Ist das Kurdenproblem wirklich ein militärisches, ein Terrorproblem oder ist es nicht primär ein Autonomieproblem, ein Akzeptanzproblem?
Das war nur mein Kommentar zur PKK. PKK ist in der Türkei der Lebensraum für Terroraktivitäten. Der wurde zurückgedrängt, aber diese Gefahr besteht. Das wollte ich nur kurz zum Ausdruck bringen. Was die Kurden in der Türkei anbelangt, also ich habe immer den Eindruck, in Deutschland, in den westlichen Medien geht man davon aus, es gibt zwei Lager, die Türken, die Kurden unterdrücken. Ja? Im Grunde genommen aber verkennt man die Realität, dass es zwischen Kurden und den Türken so etwas wie eine Trennung gibt, so wie so nur so die miteinander irgendwie voneinander separat leben.
Ich würde gerne nochmal, gerade Stichwort Erdogan, seine Politik oder die Politik der AKP mit Blick auf die türkischstämmigen Deutschen. Die größte Ausländergruppe in Deutschland, fast 3 Millionen Menschen, von denen ungefähr, glaube ich, die Hälfte auch einen deutschen Pass hat. Viele haben beide, der andere eben nur den türkischen, nur den deutschen.
Ich habe den deutschen zum
Beispiel. Sie haben nur den deutschen, ja. Für uns stellt es sich so dar, als ob Erdogan diese 3 Millionen oder fast 3 Millionen auch benutzt, um im Wahlkampf als Wählerreservoir für seine Partei, aber auch für einen gewissen, ich will nicht sagen kulturellen Feldzug, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich denke jetzt an Aussagen, die er in Sportstadien in Deutschland getroffen hat, bewahrt eure türkische Identität. Und das stellt natürlich uns Deutsche als ethnische Mehrheitsgesellschaft vor das große Problem. Wir haben einen Status in Deutschland. Wir wollen keine Assimilation. Der Konsens ist, dass wir niemanden zwingen wollen, jetzt nach 1, 2, 3 Generationen Deutsche, Christliche oder sonst was zu werden. Ja? Aber wir wollen die Integration, ja? Wo Menschen, die dann durchaus verschiedene Ansichten, auch klar auch Konfessionen haben, trotzdem friedlich miteinander leben. Und da empfindet man natürlich, wenn von außen der Ruf kommt, ihr türkische Minderheit müsst eure türkische Identität auch in Deutschland pflegen und bewahren und hüten, dann empfindet man natürlich ein gewisses Unwohlsein. Halten Sie das wirklich jetzt als Deutscher für zeitgemäß, angemessen, zielführend, gerade auch mit Blick auf die Qualität der deutsch-türkischen Beziehungen?
Ja, da antworte ich sehr gerne auch konkret drauf. Ich war bei dieser Rede in der Lanxess Arena mit dabei. Er hat gesagt, das stimmt. Assimiliert euch nicht. Aber er hat, bevor er das gesagt hat, ganz klar gesagt, sie müssen die deutsche Sprache lernen, hier sich integrieren und loyal gegenüber diesem Land sein, aber nicht assimilieren. Aber was in den deutschen Medien gekommen ist, also was natürlich eben Media Coverage war, Schlagzeile war, nicht assimilieren, quasi nach dem Motto, die Deutschen versuchen, die türkischstämmigen, die türkeistämmigen, sagt man ja, um politisch korrekt zu sein. Es leben ja auch ethnisch diverse Gruppierungen auch hier in diesem Land, dass man da eben, dass diese Realität nicht kennt, diese Fakten einfach vielleicht einfach außen vor lässt oder ausblendet. Und wenn es um die türkische Community in Deutschland geht, ich kann mich erinnern zur goldenen Zeit der deutsch-türkischen Beziehung unter Gerhard Schröder und in der ersten Phase der AK-Partei-Regierung, habe ich den Eindruck gehabt, dass das Thema Interaktion zwischen der türkischen Regierung und der türkischstämmigen Menschen hier überhaupt kein Problem war. Wenn natürlich mit dem Beginn der Dämonisierung von Staatspräsident Erdogan hierzulande in den Medien und natürlich als Symbol für die neue Türkei, damit ist einhergegangen, dass man auch eben die türkischstämmigen, die Muslime hier auch sehr problematisch, in einem problematischen Kontext gesehen hat. Und das ist das Thema. Im Grunde genommen, ich sage, meine Theorie ist, wenn die bilateralen Beziehungen besser sind, und dafür kämpfe ich hier, dann wird auch diese Wahrnehmung eine andere werden. Das heißt, es ist irgendwie konjunkturbedingt. Und früher die Wahrnehmung der Türkei, das ist fast schon Diktatur, ein autoritärer Staat. Und deswegen wird das dann, und dann sieht man nicht mehr das türkische Modell als übertragbar für einen modernen, aufgeklärten Islam sozusagen. Und dann kommen da sehr viele, die dann halt eben auf diesen Zug aufspringen und dann insbesondere in den deutschen Medien das dann auch, insbesondere die Springerpresse, das sage ich überall, nicht nur hier, die hat dann natürlich, das ist ein, wenn ich das so sagen darf, ein gefundenes Fressen für die.
Ich glaube, wir sind uns einig in einem. Die Türkei und Deutschland gehen zusammen und auch jedes Land für sich in eine Zeit, die von sehr viel mehr Unsicherheit und sehr viel komplizierterer Vorhersagbarkeit gekennzeichnet ist. Das beste Rezept ist wahrscheinlich Pragmatismus, in dem Sinne auf jeden Fall Gewalt vermeiden, auf jeden Fall Frieden sichern und Dialog praktizieren und darüber hinaus zu versuchen, so wenig Hochmut und Rechthaberei und Wahrheitsgewissheit zu entwickeln, wie möglich ist. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast heute, Safa Meşe, Deutschlandkoordinator des türkischen Thinktanks SETA, S-E-T-A, hier in Berlin. Stay tuned, wie man sagt, und seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei bei Fassbender im Gespräch. Herzlichen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.